ist der MSCI Welt denn überhaupt sinnvoll diversifiziert mit 73% US-Anteil und damit auch US-Dollar-Anteil, der auch noch gerade ein Stück weit an der Stelle schwächelt. Und der große Vorteil der Fondsindustrie ist genau die Flexibilität und die Liquidität. Und wenn die dann durch solche Aktionen dann ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen wird, das wäre schade. Monatliche Ausschüttung beim Nasdaq, also da habe ich immer rein gar nichts von. Ja? Also das passt ja nicht zusammen. Der Nasdaq ist ja super volatil. Das Ruhestandsthema ist wirklich das überragende Thema.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin, liebe Zuhörer und moin, Malte.
Hallo, Christoph, grüß dich.
Malte, sag mal, du bist jetzt seit über 20 Jahren für unser Verlagshaus unterwegs. Hand aufs Herz, hast du schon mal über deinen Ruhestand nachgedacht?
Nee, nein, ehrlich gesagt.
Fühlt sich noch vital?
Ich fühle mich super vital, nein.
Also falls nicht, die Fondsbranche denkt auf jeden Fall schon für dich mit. Ach. Ein Thema, das nämlich gerade ziemlich Fahrt aufnimmt, sind Produkte, die jeden Monat Geld ausschütten. Also das Gefühl, Zusatzrente aus dem Depot. Ich habe dazu mit dem Eckhard Sauren gesprochen und sein Konzept sieht vor 3,6% Ausschüttung im Jahr, monatlich möglichst mit Kapitalerhalt. Und das Ding hat innerhalb von kurzer Zeit rund 50 Millionen eingesammelt. Man merkt also, der Bedarf ist da.
Super. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube auch, dass der Bedarf da ist, aber ich glaube, das passt dem deutschen Sparmichel auch, dass er monatlich etwas bekommt. Du machst doch auch so Programme. Du hast doch verschiedene Digitalkarten. Und kriegst du nicht auch Gutschriften, Cashback auf jeden Einkauf?
Ach so, ja, ich bin so ein Payback-Mensch, das stimmt.
Das bin ich auch.
Ja, alles, was geht, ein Cashback und so mal mitnehmen. Ich glaube ja auch, dass das in der Fondsbranche, dass das schon struktureller Trend ist. Also wenn ich jetzt mal so zwei Stichworte zusammenlege, Babyboomer und Rentenlücke, glaube ich schon, dass das was Nachhaltiges ist und nicht nur jetzt ein gut erzähltes Vertriebsthema. Wie siehst du das?
Ich glaube, das glaube ich auch. Du musst es als Vertriebsthema ganz sexy machen, aber ich glaube auch, dass es gibt so viele Lebensversicherungen, die auslaufen. Und das wundert mich ja auch schon, weil ich mache das ja hier eben schon echt lange, dass die Versicherer es nicht hinbekommen haben, das Geld im eigenen Haus zu lassen. Das ist nach wie vor, das war vor 10 Jahren ein Thema, vor 15 Jahren. Und jetzt einmal, sobald der Kunde einen Brief bekommen hat, danke, die LV ist fällig, ist das bei der Hausbank und die Versicherung sieht da keinen Cent mehr von.
Die Lebensversicherung ist ein Case, der andere ist oft, wenn die Immobilie zum Beispiel verkauft wird, wenn man sagt, ach, jetzt war es schön draußen, wenn die Kindern vor der Stadt zu wohnen, mit dem kleinen grünen Garten direkt am Häuschen, jetzt will ich aber wieder in der Stadt sein, hol mir eine Wohnung, man verkauft das Häuschen, hat irgendwie 500.000 und die möchte man vielleicht nicht selber managen und dann geht dann da tatsächlich auch viel rein. Das ist auch ein nicht so unübliches Szenario, wurde mir gesagt.
Bestimmt. Und ich glaube, es hat auch einen gewissen, wie eben Cashback und Payback, auch so ein gewisses psychologisches Moment. Weißt du, du zahlst da 100.000 aus der LV oder aus dem Hausverkauf ein und weißt, davon kriege ich jetzt, du sagst von 3,6% gesprochen, glaube ich.
Genau.
Kriegst du 3.600 € im Jahr. Dann kann man sagen, alles klar, davon mache ich mir einen kleinen Urlaub, gehe ein paar Mal schick essen, gönne mir irgendwas. Ich glaube, das spielt beim Investieren ja auch mitunter eine Rolle, dass man immer noch den Zugriff hat und das sich ein bisschen nett legt.
Das sind dann quasi bei dem Szenario 300 € im Monat.
Genau.
Aber spannend fand ich auch, der Sauren sagt ganz klar, bei Ausschüttung über 5% wird es kritisch, also dann in dem Fall 500 € pro Monat, weil das muss man natürlich sagen, es gibt einige, die machen hier wieder eckig mit 300 € im Monat bei den 100.000 €, andere werben mit 500 im Monat und da wirken natürlich die 500 erstmal viel, viel attraktiver, aber man sieht natürlich auch am Markt mit teilweise 6% und mehr, also 0,5% im Monat, die musst du ja erstmal nach Kosten reinholen, also da wird es glaube ich schwierig.
Ja, ich würde zumindest schauen, dass man sich nicht zu sehr von irgendwelchen Versprechen leiten lässt, weil am Ende geht es ja in den Stock und man muss ja auch schon sagen, 3,6 PA nach Kosten safe zu kriegen, ist ja auch schon jetzt kein Kunststück oder so, die Zinsen sind ja zurück, aber man muss auch aufpassen, weil wenn auf einmal irgendwo es ein eher schlechtes Momentum gibt oder so, dann rennt man natürlich dem vermeintlich sicheren Ertrag auch erstmal wieder hinterher.
Mittlerweile entdeckt ja auch die ETF-Branche das Thema für sich. Da kommen auch welche mit monatlichen Ausschüttungen und über Chancen, über diese Risiken, auch die du eben angesprochen hast und die ganze Realität hinter dem Ruhestandsversprechen. Darüber habe ich ausführlich mit Eckhard Sauren gesprochen. Hören wir doch mal rein. Moin mit leicht angekratzter Stimme. Ich sitze heute gegenüber von Eckhard Sauren. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Sauren Fondsservice aus Köln. und seit über 30 Jahren im Fondsgeschäft unterwegs. Er ist bekannt für seine Dachfondsstrategien, also Fonds, die in andere Fonds investieren. 2024 hat er den sauren Ruhestandsfonds aufgelegt, ein Produkt, das monatlich einen fixen Betrag ausschüttet, konkret 0,3% des Fondsvermögens, das ergibt 3,6% im Jahr. Das Versprechen, planbare Einnahmen im Ruhestand, ohne dass man sich selbst kümmern muss. Innerhalb eines Jahres hat der Fonds rund 50 Millionen eingesammelt. In einem nicht gerade einfachen Marktumfeld, muss man sagen. Und im Dezember hat Sauren nachgelegt. Zwei weitere Dachfonds bekommen jetzt auch Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung. Beziehungsweise haben die auch schon. Das Thema boomt gerade richtig. Immer mehr Anbieter springen auf den Zug auf. Von Allianz Global Investors bis Invesco. Aber es gibt auch Kritik. Stiftung Warentest hat das teuer und langfristig riskant genannt, aufgrund der Kostendiskussionen. Und die große Frage ist auch, kann so ein Fonds die Ausschüttung auch wirklich dauerhaft leisten, ohne dass das Kapital schrumpft? Genau darüber sprechen wir heute mit Ecki. Herzlich willkommen.
Moin Moin, schönen Dank.
Ecki, Hand aufs Herz, als du 2024 den Ruhestandsfonds mit einer monatlichen Aufschüttung aufgelegt hast, hast du damit gerechnet, dass das auch so durch die Decke geht oder war das eher so ein, naja, schauen wir mal Projekt und gucken wir mal?
Na, wir waren schon davon überzeugt, dass wir hier wirklich eine interessante Möglichkeit in den Markt gebracht haben. Und es funktioniert ja insbesondere auch sehr gut in der Kombination mit dem Ruhestandsfonds, der für sich betrachtet ja wirklich ein neues Marktsegment ein Stück weit sogar eröffnet hat. Und dort halt eine monatlich ausschüttende Anteilsklasse, die eine realistische Chance hat, dass das Kapital erhalten bleibt. Zumindest konnten wir das anhand von Rückrechnungen. Und der Ruhestandsfonds liegt ja vom Risikoprofil genau zwischen Defensiv und Balance. Also hatten wir da über Jahrzehnte Gelegenheit zurückzugehen. Selbst durch die Niedrigzinsphase durchweg konnte man die 3,6% erzielen. Und da war uns schon klar, dass das eine gewisse Attraktivität darstellt, dass das so stark aufgenommen wurde. Da waren wir tatsächlich auch ein Stück weit da nochmal positiv überrascht.
Wer kauft die Fonds eigentlich? Also sind das jetzt wirklich nur, der Name liegt es ein bisschen nahe, würde ich jetzt mal sagen, Best Ager ab 60? Oder siehst du auch, keine Ahnung, 30, 40-Jährige, die monatliches Passiveinkommen einfach damit aufbauen wollen?
Also es gibt auch Jüngere, die den Fonds kaufen, dann allerdings nicht in der ausschüttenden Anteilsklasse, weil sie sagen, mir gefällt das Risikoprofil ganz gut. Ich mag so ein moderates Risikoprofil mit so einer Aktienquote von 25-30% und mit einem exzellenten Ertrags-Risikoverhältnis. Wenn man sich das anschaut, geht über alle drei Fonds, dann ist das so ein bisschen unser Steckenpferd. Also insofern, ja, gibt es auch Jüngere, die den Fonds kaufen. Aber zwei Drittel bis drei Viertel gehen tatsächlich in die monatlich ausschüttende Anteilsklasse rein und das sind dann schon Anleger, die dann auch die monatliche Ausschüttung gut gebrauchen können. Und da bist du dann bei deinen Best Agern oder Babyboomer oder wie auch immer man sie gerade bezeichnen mag. Und da sieht man auch auffallend, dass oft auch größere Beträge investiert werden, weil sie es als Vermögensverwaltungslösung oder Lösung für ihre Ruhestandsthematik dann ansehen. Und das funktioniert in der Praxis dann in der Tat sehr gut.
Also weil zum Beispiel eine Lebensversicherung ausgezahlt wird oder eine Immobilie verkauft wird etc. und dann ist das quasi eine Art, Anführungsstrichen, Zusatzrente.
Ja, das sind zwei absolut klassische Anwendungsbeispiele. Und wenn eine Lebensversicherung ausläuft, dann wollen ja über 80%, teilweise geht es über 90%, je nachdem, wo man da gerade reinschaut, nicht dann bei der gleichen Lebensversicherung eine Rentenversicherung beispielsweise abschließen, sondern suchen nach Alternativen. Weshalb selbst große Lebensversicherungsgesellschaften in ihrer Stammorganisation dann den sauren Ruhestandsfonds schon einsetzen, okay, weil sie gemerkt haben, da haben wir eine Lösung, die gibt es so nicht im Markt, die gibt es auch so nicht in der Versicherungsindustrie aktuell. Und von daher ist das ein absolut klassisches Beispiel und Immobilienverkauf auch. Da gibt es immer mehr, die keine Lust mehr haben, die Immobilie zu verwalten, weil die Handwerker werden immer teurer und der Aufwand ist immer größer. Und wenn man mal nüchtern rechnet, dann ist da oft auch nicht die Rendite, die man sich erwartet hat. Aber es gibt noch gute Preise am Markt. Also gibt es tatsächlich auch immer häufiger den Fall, dass man dann sagt, nee, dann tue ich mir den Stress nicht an. Verkaufe die Immobilie, packe sie in den Ruhestandfonds rein. Habe ich genau das, was ich brauche, weniger Stress und genieße meinen Ruhestand.
Bevor wir gleich tiefer nochmal in die Mechanik da reingucken, für alle, die es nicht so ganz parat haben, also ihr investiert, ihr seid ein Dachfondsmanager, ihr investiert in andere Fonds, habe ich ja eingangs erzählt. Gib mal so einen Überblick, wie ist denn der Ruhestandsfonds so aufgestellt? Also du hast ja Aktien, du hast Anleihen, ihr habt noch Absolute Return als Baustein. Was erwartet einen da so?
Also die grundlegende Anlagephilosophie ist ja, dass wir in Fondsmanager investieren, die wir sorgfältig aussuchen und die in ihren Segmenten dann ein besonders gutes Ertrags-Risikoverhältnis haben oder auch Mehrwerte gegenüber den Indizes erzielen. Die zweite Besonderheit ist, dass wir alle drei Kernanlageklassen, Aktien, Renten und auch Absolute Return-Strategien, ich lasse mal Gold außen vor, als Grundsatz haben, womit wir ein sehr gutes Ertrags-Risikoverhältnis erzielen können und gerade auch für Niedrigzinsphasen dann adäquate Lösungen haben. Das hat ja genau auch dann dem Defensiv Offensiv und Balance ausgezeichnet, dass wir über die Niedrigzinsphase hinweg und auch als die Zinsfalle zugeschlagen hat, dann noch gute Ertragsrisikoverhältnisse gestalten konnten. Insofern haben wir ein breit gestreutes Portfolio, wo wir innerhalb dieser drei Segmente erfolgversprechende Fondsmanager suchen und die von der Divergation her hervorragend miteinander funktionieren. Das kann man sich auch anschauen, indem man da in Einzelanalysen dann reingeht und schaut, wie haben die denn zueinander korreliert. Und man kann sich auch ganz einfach die Schwankungsbreite des Fonds anschauen. Da sieht man, dass der wirklich ein gutes Ertragsrisikoverhältnis hat, ein gutes Sharpe-Ratio beispielsweise hat, vereinfacht gesprochen. Und das zusammen in der Kombination bezeichnet den besonderen Reiz des Fonds aus.
Ich finde es schön, wir sind ja in einem Profi-Podcast, aber dass du sagst, vereinfacht gesprochen, die Sharpe-Ratio. Ihr zahlt ja beim Ruhestandsfonds 0,3% fix monatlich aus oder die ausschüttet, also 3,6% per annum. Jetzt völlig egal, was der Fonds erwirtschaftet. Was passiert denn, wenn die Märkte mal schlecht laufen und ihr diese 3,6% jetzt nicht verdienen solltet? Das war jetzt im letzten Jahr nicht der Fall, aber es kann ja auch mal ein bisschen wilder werden in der Welt. Geht es dann an die Substanz oder wie funktioniert das?
Ja, es geht an die Substanz und wir hatten letztes Jahr tatsächlich den Fall, wo dann als Trump die Tarife hochgehalten hat und wir den Liberation Day hatten, dann gingen die Märkte ja mal 15-20% gen Süden und dann war auch in einem Monat der Ruhestandsfonds mal unter Wasser und dann hatten wir mal in der Beispielrechnung von 100.000 keine 300 ausgeschüttet, sondern waren es 200 irgendwas in die 90 hinein. Wir haben es aber interessanterweise einen Monat später schon wieder aufgeholt, sodass das unserer Meinung nach ein kalkulierbares Risiko ist. Aber es ist ein Risiko, ja, ganz klar. In dem Moment, wo die Märkte schlecht laufen, wir die 3,6% nicht erzielen, dann schüttet man in dem Moment etwas weniger aus, was aber, glaube ich, die richtige Strategie ist, weil so kommt man dann schneller wieder auch an die alten Höchststände heran. Und wenn man es sehr langfristig betrachtet, auch in den Rückrechnungen anhand realer Track Records, dann sieht man, dass es immer mal temporär vorkommt. In der Summe aber ganz gut funktioniert hat und in der Praxis ja dann noch deutlich besser funktioniert hat als die gedachten 3,6%.
Und mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr jetzt so eine Ausschüttungssumme über 20, 30 Jahre durchhaltet, ohne dass das Kapital schrumpft? Würdest du als eher sehr wahrscheinlich?
Also auf Sicht von den 20 Jahren würde ich sagen, ziemlich hoch. Es mag immer mal temporär Zeiträume geben, wo das mal nicht funktioniert. Dann gibt es Kunden, wenn die am Höchststand einsteigen, dass sie da mal temporär unter Wasser sind. Das, glaube ich, wird sich nicht vermeiden lassen. Aber je länger die Zeit ist, je höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch unser Kapital erhalten können. Das kann man auch anhand der Rückrechnung relativ gut simulieren. Gibt es auch eine Rückrechnung, die wir auf unserer Homepage haben. Die kann man sich da anschauen und dann kann man sich das selber so ein bisschen ausmalen vom Chancen-Risiko-Verhältnis. Und es ist ja mit 3,6% auch eher konservativ kalkuliert. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier absolut ans Maximum rangegangen sind und mit einer besonders hohen Ausschüttung irgendwie die Leute überzeugen wollen, sondern wir wollen ja genau mit einem ganz realistischen Szenario überzeugen, was wir in der Vergangenheit auch geliefert haben.
Da bist du ja genau bei einem Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Einige andere Anbieter im Markt, die locken ja teilweise mit 6%, mitunter sogar mehr. Die haben dann aber auch einen hohen Aktienanteil. Wenn du jetzt bei einem aktienorientierten Fonds aber mal 30% oder 40% verlierst, also du hast ja vorhin gesagt, sowas wie der Liberation Day oder ich erinnere mich da auch an den Corona-Schock oder dieses japanische Yen-Massaker, was wir mal kurz im August hatten für so 2 Tage. Und dann schüttest du darauf nochmal 6% aus. Da ist es ja schon schwer, überhaupt einen Kapitalerhalt zu erreichen. Also du hast selber auch mal gesagt, wenn die Ausschüttungsrendite über 5% liegt, gehst du Risiken ein, die nicht mit einer monatlichen Ausschüttung eigentlich zusammenpassen. Aber wo liegt denn da der Denkfehler bei den zu hohen Quoten, wie die manche Mitbewerber fahren in deinen Augen? Also warum ist 5% für dich so eine rote Linie?
Also die Frage ist, ob es ein Denkfehler ist, ob es bewusst eingegangenes Risiko ist, dann leider aber auf den Rücken der Anleger und zum Teil dann auch der Berater, die dann den Ärger bekommen würden, wenn es dann halt mal nicht gut läuft. Und man kann natürlich jetzt mit einer aktienorientierten Strategie auch eine Ausschüttungshöhe von 5% oder 6% sich aus der Historie hochrechnen. Aber der entscheidende Punkt klang ja in der Frage schon mit durch. Wenn du 100.000 Euro investiert, du hast einen Rückschlag von, sagen wir mal, 30-40% in Aktienmärkten, was wir ja immer mal wieder auch an der Stelle haben, und du schüttest darauf immer monatlich aus, dann ist halt ganz schwer, wieder entsprechend auf den alten Stand zu kommen. Und das ist der Hauptgrund, weshalb wir sagen, der Anleger erwartet automatisch eigentlich bei der monatlichen Ausschüttung eine gewisse Stabilität. Und das liefern einfach die Aktienmärkte nicht. Und dann gaukelst du denen eine Stabilität vor, die du in der Praxis auf Sicht der nächsten Jahre nicht halten kannst. Und wir halten das nicht für wirklich anlegerkonform und am Ende auch nicht für beraterkonform. Deshalb finden wir diese Entwicklung wirklich nicht gut, weil du vertrieblich natürlich damit mehr erreichen kannst, wenn du mit 5-6% Ausschüttungsrendite da hausieren gehst. Aber das ist im Grunde genommen ein Desaster waiting to happen auf dem Rücken der Anleger. Und wir haben das für uns ja auch sehr genau kalkuliert und überlegt, bis wo können wir da gehen im Rahmen unserer Produktpalette von modernen Multi-Asset-Strategien, die ja genau durch gute Ertragsrisikoverhältnisse sich auszeichnen, und sind ganz bewusst nur bis zum Balance gegangen, der dann eine Aktienquote hat von 40, maximal 45% historisch betrachtet. Und das ist dann schon sportlich genug, wenn du eine monatliche Ausschüttung dagegen rechnest. Aber wir haben es beispielsweise schon nicht mehr für einen Stable Growth gemacht. Wir würden es auch nie für einen Growth machen, der auf lange Sicht genügend hohe Renditen hat und auch Alpha erzielt hat. Aber das halten wir dann einfach für nicht sachgerecht. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass monatlich ausschüttende Anteilsklassen eine super Bereicherung für den Markt ist. Aber bitte für konservative Strategien und nicht für Aktienstrategien.
Also wenn er mehr als 3,6% erwirtschaftet, steigt ja das Fondsvolumen, was man hat, und dann wird quasi die monatliche Ausschüttung ein bisschen höher mit dem, was man mehr hat.
So ist es, ja. Das passiert ja gerade genau in der Praxis. Genau. Und das ist auch wunderschön, auch für die Anleger. Die kriegen dann jeden Monat einen Schnaps mehr. Reicht genau ziemlich für einen Schnaps. Aber man freut sich ja trotzdem. Man kriegt ja jeden Monat A, Geld und B, dann auch noch einen Schnaps mehr. Von daher ist ja besser, da etwas konservativer rangehen, und dann hat man ein bisschen mehr Kapital, als dann das Kapital mit Risiken zu belegen, wo dann der Kapitalverzehr eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Und von daher bleiben wir da bewusst eher bei der vorsichtigen Herangehensweise. Man muss aber trotzdem immer noch erwähnen, dass auch wir natürlich mal auch unter Wasser fallen können, weil selbst wenn es konservativ gerechnet ist, sind es ganz realistische Szenarien, dass du mal nicht die 3,6% erzielst.
Wenn man euren Fonds so googelt, kommt man auch auf einen Artikel von Stiftung Warentest. Ich vermute mal, den hast du auch gelesen. Und dort wird der Fonds als Zitat teuer und langfristig riskant bezeichnet. Also da ist die Rechnung, man hat 2,75% Kosten plus nochmal 3,6% Ausschüttung. Also man braucht schon mal über 6%, die der Fonds erstmal verdienen muss, damit das überhaupt ausgeht. Was ist denn aus deiner Sicht der Denkfehler in der Analyse?
Also ich habe den Artikel tatsächlich auch ganz gelesen, und da findet man sehr viel positive Aussagen zum sauren Ruhestandsfonds. Das muss man an der Stelle durchaus mal erwähnen. Aber du sprichst natürlich zu Recht die Überschrift an, die die Kosten dann relativ stark in den Fokus rückt. Und da ist leider die Denkweise der Stiftung Warentest, die man auch von anderen oft wiederfindet, dass du von einer Rendite ausgehst, sagen wir mal 6%, und wenn du dann 2% Kosten hast, dann bist du bei 4. Und deshalb sind Kosten grundsätzlich irgendwie schlecht. Und das sehen wir wirklich grundlegend auch anders, weil wir halt aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen, dass gute Fondsmanager einfach ihr Geld wert sind und mit Leistung nach Kosten dann bessere Ergebnisse erzielen. Also musst du dir pro Fondsmanager doch die Frage stellen, ist der in der Lage, nach seiner eigenen Kostenstruktur Mehrwerte zu erzielen? Und ich würde behaupten, das können wir ziemlich gut, weil wir das seit 34 Jahren jetzt machen, mit einem nachweisbaren Track-Record. Und dann ist ja die Krux, dass bei Dachfonds wir immer von der Gesamtkostenquote reden. Die Kostenquote des Ruhestandsfonds selber, die ist ja super niedrig. Also wir haben eine Managementgebühr von, glaube ich, 0,5. Wir haben super niedrige Transaktionskosten. Auch die Vertriebsstellengebühren sind relativ niedrig. Das heißt, die reinen Dachfondsgebühren, das ist eigentlich das, was den Anleger interessieren sollte, die sind sehr, sehr niedrig. Die Zielfondsgebühren sollte eigentlich unsere Aufgabenstellung sein. Ja, und wir verhandeln mit den Zielfondsmanagern Gebühren sehr hart, sind oft früh da, kriegen oft Gebührenkonstellationen, die du nirgendwo anders kaufen kannst, weil wir die entdecken, weil wir denen am Anfang helfen. Also da kämpfen wir um jedes Zehntel Prozentpunkt. Aber am Ende des Tages sind wir bereit, auch für gute Leistung gutes Geld zu zahlen. Und sind auch bereit, in Zielfonds zu investieren, die dann eine höhere Gesamtkostenquote ausweisen, die teilweise ja dann auch noch Transaktionskosten beinhalten, Performance-Fee beinhalten, und dadurch kommen dann teilweise Beträge zustande, die einen selber ein Stück weit überraschen. Was aber alles nicht der entscheidende Punkt ist. Der entscheidende Punkt ist, können die nach Kosten denn eine vernünftige Performance bieten und können wir nach Kosten eine vernünftige Performance bieten? Das haben wir belegt. Das ist bewiesen. Das muss selbst die Stiftung Warentest an der Stelle dann anerkennen. Und insofern ist die Kostendiskussion eine, mit der wir sehr gerne sehr offensiv umgehen, die aber aufgrund der Konstruktion für Dachfonds mit unserem Ansatz äußerst ungünstig sind, weil sie immer die Gesamtkosten inklusive der Zielfondsgebühren ausweisen. Vor, ich weiß gar nicht, 8, 9 Jahre oder sowas, müsst ihr fast besser wissen als ich, hatte man immer über die TER gesprochen. Ja, die TER des Ruhestandsfonds ist echt niedrig. Auch im Verhältnis zu allen anderen Lösungen, die es im Markt da gibt, ist das wirklich eine überschaubare Kostenstruktur, die mir uns selber anfällt. Aber ja, durch die Zielfonds, wenn es knallhart nach Kosten durchrechnet, kommen da höhere Kosten zustande. Aber die sind gerechtfertigt, weil die Manager in der Lage sind, da Leistungen reinzuverdienen. Und das sieht man ja auch in der Praxis. Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, schaut sich die Ertragsrisikoverhältnisse vom Defensiv Balanced an. Das ist langjährig im Markt etabliert. Die Mischung aus beiden 50-50 ist der Ruhestandsfonds. Dann wird man feststellen, das ist ein verdammt gutes Ertragsrisikoverhältnis nach Kosten.
Ich meine, euer Fonds ist ja im Prinzip eine Vermögensverwaltung. Ja. Also man selber hat ja bei einer Sparkasse oder Co., wenn man da ist, das machen lässt oder Liquid oder was auch immer es da alles draußen gibt, zahlt man ja auch Geld für die Dienstleistung. Da ist man auch mitunter bei einem Prozent und mehr dabei. Also insofern ist das jetzt ja auch eigentlich nichts, was super ungewöhnlich ist am Markt. Mich wundert dann auch persönlich jetzt immer, dass das so ein bisschen oder dass das so stark jetzt auch bei einer Warentest, aber bei anderen Sachen so nach vorne gestellt wird, weil am Ende des Tages ist ja fast
ein Stück weit egal, was der Fonds kostet, solange die Rendite stimmt. Also die wird ja nach Abzug der Kosten ausgewiesen. Wie kann man das denn durchbrechen draußen, dass dann nur noch dieser Fokus auf diese Kostenquote geht?
Ja, nur mit viel Aufklärung und Transparenz. Also natürlich stiften Warentest auch viele Verbraucherzentralen, sind eher so mal der ETF-Industrie zugänglich, weil sie sagen, das hast halt zumindest mal niedrige Kosten. Das sagen die auch so. Ja. Und bei allem anderen weißt du ja nicht, ob das funktioniert. Und dann sagen wir, ja, aber wenn wir von 10 Managern 8 treffen, die nach Kosten besser sind, dann ist der Schnitt auch nach Kosten besser. Dann lohnt sich das, die Mühe zu machen, die guten Fondsmanager rauszufiltern. Das belegen wir mit harter Performance. Je besser das gelingt, je stärker werden unsere Argumente und je schwächer werden dann deren Argumente. Das ist genau das, was wir versuchen darzustellen. Und wir sind auch in der Lage, unsere Kosten super transparent darzustellen und zu erklären, warum auf welcher Ebene was anfällt. Im Endergebnis kann man sich aber auch, wie schon in der Fragestellung angedeutet, einfach machen und nach Kosten gucken, wie ist denn das Ertragsrisikoverhältnis. Und wenn du da beispielsweise Sauerland Balanced mit einem ETF-Portfolio versuchst zu vergleichen, dann haben wir auch da ein Exzellenz-Ertrags-Risikoverhältnis. Und dann ist ja noch die Fragestellung offen, wie stellst du denn das ETF-Portfolio überhaupt zusammen? Die wird ja dann auch irgendwie zur Vermögensverwaltung. Ja? Deshalb haben wir vor ein paar Jahren uns mal den Spaß erlaubt und der ETF-Industrie angeboten, wir wetten eine Million, dass unser Sauerland Balanced das ETF-Portfolio schlägt. Und ihr könnt es zusammenstellen, wie ihr wollt, solange die Aktienquote einigermaßen vergleichbar ist, wo dann auch keiner drauf eingestiegen ist an der Stelle. Und von daher ja, versuchen wir es halt mit starken Argumenten, mit guter Wertentwicklung nach Kosten unter Berücksichtigung von Ertrag-Risiko dann so gut wie möglich zu untermauern. Und so ein Podcast kann natürlich auch noch einen Beitrag dazu leisten.
Du hast es ja auch gerade schon gesagt, Rendite-Risiko, aber da schwingt ja auch mit, das Thema Volatilität ist ja auch drin. Das wird ja mal sehr ausgeblendet am Ende bei dieser Diskussion. Aber wenn es wirklich mal 30% nach unten geht am Markt oder 40, sind dann ja doch Leute froh, wenn es vielleicht bei ihnen nur 25 oder 20 nach unten geht, wenn man das ein bisschen besser strukturiert hat. Also insofern, das muss man ja auch mal noch im Blick haben.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Und ja, der wird häufig vernachlässigt, insbesondere in den letzten Jahren, weil bei The Dip halt immer die richtige Strategie war, weil es halt selten dann komplett nach unten durchgerauscht ist. Braucht man sich nur ins letzte Jahr reinzublicken, gilt aber im Grunde genommen tatsächlich seit der Corona-Krise, das ist glaube ich 6 Jahre her. Und da müsste man dann tatsächlich die Portfolien auch mal durchschütteln und gucken, wie war es denn damals gelaufen. Ich meine, ich mache den Job jetzt seit 34 Jahren, da waren eine Menge Krisen an der Stelle dabei.
Dips, ja.
die haben wir dann über den Zyklus hinweg ganz gut gemanagt bekommen. Sehr häufig sind tatsächlich unsere modernen Multi-Asset-Strategien dann auch mit die ersten, die wieder neue Höchststände erreichen, was auch mal eine gute Indikation dafür ist, dass man es vom Ertragsrisikoverhältnis her gut gemanagt hat. Und was in der ganzen Betrachtungsweise noch dazu kommt, ist, die passive Industrie hat ja viel Rückenwind bekommen, weil der MSCI Welt die letzten Jahre sehr gut gelaufen ist, weil sehr viel Geld in die größten Werte reingeflossen ist. Das ist ja jetzt auch die letzten 15, 16 Monate ein Stück weit gekippt. Und mittlerweile sind wir bei einer Konstellation, wo man sich die Frage stellen kann, ist der MSCI Welt denn überhaupt sinnvoll diversifiziert mit 73% US-Anteil und damit auch US-Dollar-Anteil, der auch noch gerade ein Stück weit an der Stelle schwächelt. Und dann kommst du halt wieder auf den Punkt so, wenn jetzt ein MSCI Welt Indexfonds oder ETF nicht alleine reicht, was machen wir denn sonst? Und dann bist du schon irgendwie wieder bei einer Vermögensverwaltung. Und da hat man mit einem Konzept, wo man auf aktive Manager setzt, die jeweils Alpha erzielen können, halt dann wirklich eine gute Ausgangsbasis nach Kosten- und Gutsertragsrisikoverhältnis zu erreichen.
Also nochmal da abgebunden, das Thema auch Stiftung Warentest hat ja in dem Text auch so das sogenannte Pantoffelportfolio mit so einer eigenen Entnahmestrategie empfohlen. Das heißt, was sagst du denn jetzt zum Anleger, der den Test liest und sich jetzt fragt, ob er vielleicht aussteigen sollte?
Aus dem Berufsschutzfonds?
Ja.
Soll er sich gut überlegen. Also die Alternative des Pantoffelportfolios ist auch gar nicht so einfach daher zu leiten. Ne? Und dann ist ja auch eine Frage, was machst du dann im defensiven Teil, wenn die Zinsen nach unten gehen, dann aktiv irgendwie zu versuchen, auf Geldmarktfonds oder Festgeld zu gehen, um dann irgendwann wieder reinzugehen und so. Das ist ja alles nicht trivial. Von daher, ich verstehe den Grundgedanken der Stiftung Warentest. Wenn du eine einfache Problemlösung haben willst, kommst du an den Ruhestandsfonds im Moment kaum vorbei. Also ich meine, ich gucke ja auch, was es alles so am Markt gibt und schaue, was hat da gute Ertragsrisikoverhältnisse. Da gibt es nicht wahnsinnig viel und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb der vom Vertrieb her so gut aufgenommen wird. Und ich glaube schon, dass auch die Stiftung Warentest unsere Managementqualitäten zu schätzen wissen. Das kann man auch dem Artikel an der Stelle entnehmen. Die kommen aber einfach aus ihrer Kostendenkweise schwer heraus.
Ihr seid einer der Pioniere, kann man schon sagen, hier im deutschen Fondsvertrieb mit dem Thema monatliche Ausschüttung. Also war da sehr früh dran. Jetzt hat zum Beispiel auch Invesco einen ETF auf den Nasdaq 100 gebracht mit einer monatlichen Ausschüttung, die halt rauskommt. Wie guckst du da drauf? Ist monatliche Ausschüttung jetzt irgendwie auch am Ende ein bisschen cleveres Marketing? Also so, dass man den Leuten das Gefühl gibt, man bekommt ja jeden Monat was geschenkt, obwohl es ja am Ende eigentlich nur das eigene Geld ist. Also wie viel von der ganzen Attraktivität dahinter ist auch Psychologie und wie viel ist da eigentlich wirklich ökonomische Logik?
Also es ist zunächst mal so, dass der Markt das sehr positiv aufgenommen hat. Und jetzt kann man darüber streiten, dass man theoretisch auch einen Auszahlplan machen kann. Und dann kann man das machen. Der Grundvorteil, dass Investmentfonds erstmal eine super Flexibilität haben, ja, der bleibt ja erstmal erhalten. Also wenn du jetzt mal in Alternativen denkst, und das ist immer mal kein Vorteil, der monatlich ausschüttest, du hättest aber gerne irgendwie eine Ausschüttung, dann bist du bei einer Immobilie total illiquide und ganz schwer, bist nicht handelbar. Bei einer Rentenversicherung bist du illiquide und hängst dann im Grunde an einem Versicherungsunternehmen und weißt nicht so genau, was dabei rauskommt und hast halt keine wirkliche Flexibilität und auch keine Liquidität. Das heißt, dieser große Vorteil, der gilt ja erstmal. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. So, und dann ist es am Ende eine Anlegerentscheidung, ob er die monatlichen Zuwendungen oder Ausschüttungen dann braucht oder ob er sie nicht braucht. Wenn er sie nicht braucht, gibt es ja auch super Fondsalternativen. Dass es dann in Teilen missbraucht wird, wie wir eben schon diskutiert haben, Richtung aktienorientierte Strategien oder wie jetzt in der Frage durchklingt, Richtung monatliche Ausschüttung auf Nasdaq, also da habe ich immer rein gar nichts von. Ja? Also das passt ja nicht zusammen. Der Nasdaq ist ja super volatil und auch wenn es in den letzten Jahren super gelaufen ist und du da eine totale schöne Rückrechnung machen kannst, passt das einfach nicht zusammen. Da wird es dann wirklich zum Marketing. Ja? Also von daher, das wäre wirklich schade, weil es eine wirkliche Bereicherung der Fondsindustrie ist und der große Vorteil der Fondsindustrie ist genau die Flexibilität und die Liquidität. Und wenn die dann durch solche Aktionen dann ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen wird, das wäre schade, weil monatlich ausschüttende Fonds und Anteilsklassen im konservativen Bereich, die gut gemanagt sind, gutes Ertragsrisikoverhältnis haben, sind wirklich eine Bereicherung für den Markt.
Jetzt habt ihr ja da gut eingesammelt mit dem Fonds, habt das jetzt mit zwei neuen Tranchen gemacht, habt ihr auch dieses Jahr hier eine Roadshow gemacht von Mannheim, Hamburg, Berlin, Köln etc. Was sind denn da so die Pläne? Also jetzt auch mit Blick auf die ganze Altersvorsorgediskussion, die jetzt in Deutschland kommt, da dürfte das Thema ja auch noch mehr Schub kriegen.
Also wir sehen es schon als zwei unterschiedliche Themen. Also das Ruhestandsthema ist wirklich das überragende Thema. Und man merkt das auch, dass bei den neuen Fonds es schon eine gewisse Nachfrage gibt. Aber insbesondere die Kombination der monatlichen ausschüttenden Altersklasse mit dem Ruhestandsfonds-Thema, was viele Leute zum Nachdenken bringt. Wir haben auch Anleger gehabt, die gesagt haben, ja verdammt, ihr habt recht, meine Aktienquote ist viel zu hoch. Die muss ich jetzt mal langsam überdenken. Ich bin jetzt schon 60 und gar nicht mehr so weit vom Ruhestand entfernt. Ich muss noch mal ein bisschen anpassen. Da ist schon das Hauptpotenzial an der Stelle zu sehen. Beim Thema Altersvorsorge ist auch ein großes Potenzial, wird insbesondere durch das Altersvorsorgedepot wahrscheinlich nochmal ein viel größeres Potenzial gehoben werden. Aber das ist ja eher für die etwas Jüngeren, die noch nicht monatliche Ausschüttungen brauchen. Von daher schon ein ganz anderes Thema und da hast du halt auch einen brutalen Wettbewerb. Ja, Altersvorsorge hast du über 100 Gesellschaften, die mir direkt einfallen würden, die da irgendwie positioniert sind. Beim Thema Ruhestandsplanung und Ruhestandsfonds fällt einem nicht wahnsinnig viel ein, was da sonst so positioniert ist. Also von daher bleibt unser Kernaugenmerk zunächst mal das Thema Ruhestandsplanung, Ruhestandsfonds, weil wir da auch Beratern helfen können, hier wirklich aktiv das zu nutzen, um sinnvolles Geschäft zu machen. Aber natürlich ist die Entwicklung bezüglich Altersvorsorge und Altersvorsorgedepot dann auch sehr, sehr interessant. Deshalb haben wir da eine eigene Landingpage auch bei unserer Homepage gemacht und informieren da regelmäßig drüber. Das ist ja gerade aktuell hochpolitisch.
Okay, jetzt haben wir 25 Minuten über Ruhestand geredet. Wie sieht es bei dir selber aus? Machst du, wie viel willst du noch machen? Oder wann hängst du nur noch in der Loge beim 1. FC Köln rum?
Also die spielen ja nur alle zwei Wochen zu Hause. Also von daher ist genug Zeit, dann sich dem Fondsmanagement zu widmen. Und außerdem spielen die am Wochenende, da haben die Börsen zu. Das ist immer sehr, sehr schön.
Ganz praktisch.
Ich habe nur Fonds mit monatlicher Ausschüttung geseedet, aber nicht strukturell. Von daher, ich denke nicht an monatliche Ausschüttungen und denke auch nicht an Ruhestand. Da fühle ich mich einfach noch viel zu jung und viel zu fit und mag den Job auch viel zu sehr, als dass ich mir über meinen eigenen Ruhestand jetzt dann gerade Gedanken mache.
Bisschen bleibst du uns also noch erhalten. Sehr schön, freut mich. Ecki, vielen Dank für die ganzen Einblicke in das Thema, das sicherlich noch populärer werden wird. Wir sehen es ja am Markt, dass da auch immer mehr kommt und bin gespannt, wo das noch so hingeht.
Ja, werden wir auch aufmerksam verfolgen. Schönen Dank.